Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wut und Empörung in der Türkei. Auch drei Tage nach der Festnahme des Oppositionspolitikers İmamoğlu gab es wieder Proteste gegen die Regierung. Wie hier in Istanbul gingen vielerorts Menschen auf die Straße. İmamoğlu's Partei CHP bleibt bei ihrem Plan, ihn morgen als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl 2028 aufzustellen. Heute soll die Entscheidung fallen, ob İmamoğlu in U-Haft kommt.
Der Istanbuler Justizpalast ist gesichert wie eine Festung. In den nächsten Stunden soll nach einer Vernehmung durch 30 Staatsanwälte entschieden werden, ob Oberbürgermeister İmamoğlu und 90 weitere enge Vertraute in Untersuchungshaft kommen. Am frühen Abend dann kommt der Polizeikonvoi an. Nur wenige Menschen haben es durch die Absperrungen hierher geschafft. Das ist etwas ganz Schlimmes. Man respektiert uns nicht. Es muss Gerechtigkeit geben. Es ist ein Kampf um Gerechtigkeit. Manche freuen sich vielleicht, die anders denken. Aber das sage ich. Ihr werdet vielleicht auch einmal auf Gerechtigkeit angewiesen sein. Der populäre İmamoğlu ist der größte politische Konkurrent von Präsident Erdogan. Der will offenbar verhindern, dass İmamoğlu Spitzenkandidat seiner linksnationalen Partei CHP wird, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen antritt. Nun wird İmamoğlu Terrorunterstützung und Korruption vorgeworfen. Der streitet das ab. Das Land ist in Aufruhr. Gestern gingen Hunderttausende trotz Demonstrationsverbot auf die Straße. Sie demonstrierten für mehr Freiheit und Demokratie. Es kam zu Ausschreitungen. Die Sicherheitskräfte reagierten hart. Es gab laut Innenministerium über 340 Festnahmen. Der türkische Präsident kündigt heute weiter ein hartes Durchgreifen an. Seit 4 Tagen wird alles versucht, um den Frieden zu stören und die Gesellschaft zu spalten. Das Istanbuler Rathaus am frühen Abend. Trotz riesigem Polizeiaufgebot versammeln sich wieder die Menschen. Sie wollen İmamoğlu unterstützen. Es macht sich aber auch lang angestauter Frust breit. Die wirtschaftliche Lage nach mehr als 20 Jahren Erdogan-Herrschaft ist katastrophal. Viele junge Menschen sehen in der Türkei keine Perspektive mehr.
Katharina Willinger in Istanbul vor dem Rathaus. Wie ist die Lage dort?
Ja, also hier sind wieder mehrere 10.000 Menschen mindestens gekommen. Es ist wieder sehr viel Wut. Die Menschen schimpfen. Sie sagen, wir sind nicht nur wegen İmamoğlu hier. Es richtet sich immer mehr gegen die Regierung. Wir hören ständig Slogans, Menschen, die den Rücktritt Erdogans fordern. Man hört im Hintergrund auch immer wieder laute Knallgeräusche. Wir sehen, dass Demonstranten zum Teil Böller werfen. Wir hören und schmecken aber auch immer wieder, dass die Polizei mit Tränengas antwortet. Die Luft hier, also man spürt es in den Augen und ich gehe mal aus dem Bild. Man kann es, glaube ich, hinter mir ganz gut sehen, wie viele Menschen hier sind. Es gibt immer wieder Reden auf dem Rathausplatz und die Menschen warten jetzt darauf, was die Entscheidung am Abend rund um İmamoğlu bringt. Es sind weitere präventive Maßnahmen, wie die Regierung, die Behörden sagen, verhängt worden. Unter anderem wurde das Versammlungsverbot bis Mitte der Woche verlängert und Menschen, die aus Sicht der Behörden eine Gefahr darstellen, dürfen jetzt nicht einmal mehr die Stadtviertel wechseln. Also wir sind sehr nah an einem Ausnahmezustand für Istanbul, würde ich sagen.
Nun wird İmamoğlu am Abend dem Haftrichter vorgeführt. Ist schon etwas nach außen gedrungen?
Bisher noch nicht. Es sind ja fast 90 Personen mit ihm. Sie wurden alle zusammen in Bussen nach Çağlayan, dem Justizpalast, gebracht und müssen da auch nacheinander noch vor einem Haftrichter ihre Aussage tätigen. Das heißt, es könnte sein, dass das Ganze bis morgen in die frühen Morgenstunden auch dauert. Der Platz rund um den Justizpalast ist bis 8 Uhr morgens komplett abgeriegelt. Das heißt, viele gehen davon aus, dass die Entscheidung auch so lange dauern wird. Beziehungsweise glauben viele, die Entscheidung ist ja schon längst gefallen. Sie wird einfach nur verkündet werden.
Vielen Dank, Katharina Willinger in Istanbul. Seit November gilt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon eine Waffenruhe. Doch heute gab es wieder Beschuss auf beiden Seiten der Grenze. Israels Armee fing nach eigenen Angaben 3 Raketen aus dem Libanon ab und reagierte ihrerseits mit Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Süden des Nachbarlandes. Laut libanesischen Behörden wurden dabei 2 Menschen getötet und mehrere verletzt. Die nächste Bundesregierung kann mit sehr viel zusätzlichem Geld planen. Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat unterzeichnete heute Bundespräsident Steinmeier die nötige Grundgesetzänderung für das schuldenfinanzierte Finanzpaket. Es sieht unter anderem ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro vor für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Profitieren von dem vielen Geld sollen auch Schulen und Universitäten. Bildungsverbände forderten heute Milliarden für die Digitalisierung und die Sanierung maroder Gebäude.
Es liegt etwas von Aufbruch in der Luft, von der Hoffnung, dass nun endlich die Milliarden kommen, die Fabian Schön und die Bundesschülerkonferenz schon lange einfordern. Der Elftklässler hat die beschleunigte Digitalisierung der Schulen während Corona erlebt. Jetzt könnten endlich auch die maroden Schulgebäude dran sein.
Das ist natürlich eine riesengroße Chance gerade für die Bildungslandschaft in Deutschland. Wir sprechen gerade über ein riesengroßes Sondervermögen, ein Investitionsbudget, was in die Zukunft investiert werden muss. Und dementsprechend muss es in die Schulen rein.
Denn das hier ist Alltag in vielen deutschen Schulen. Teilweise jahrzehntelanger Sanierungsstau. Jetzt beginnt der Verteilungskampf um die insgesamt 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur.
Bildung spielt eine recht geringe Rolle in diesem Wahlkampf, so wie ja auch andere Parteien darauf hingewiesen haben, dass der Klimaschutz keine Rolle gespielt hat. Und auch das ist ja jetzt bei der Grundgesetzänderung und beim Sondervermögen jetzt berücksichtigt worden.
Der Lehrerverband fordert 65 Milliarden Euro für die Bildung, der Deutsche Philologenverband 100 Milliarden und die Gewerkschaft GEW gar 130 Milliarden. Zudem müsse der Bund die finanzielle Verantwortung für Bildungsinvestitionen von den Schultern der Länder und Gemeinden nehmen.
Bildung bleibt selbstverständlich unter der Hoheit der Länder, aber die Finanzierung von Schulbau und Digitalisierung gehört aus meiner Sicht als gesamtgesellschaftliches Anliegen in die Finanzen des Bundes.
Doch selbst wenn die Milliarden jetzt kommen, viele Bildungsverbände fordern auch strukturelle Veränderungen, damit das Geld auch schnell fließen kann. Und Fabian Schön Grund zur Hoffnung hat, dass künftige Schülergenerationen nicht mehr in maroden Schulen lernen müssen.
Nicht nur für Infrastruktur und Klimaschutz will die nächste Bundesregierung deutlich mehr Geld ausgeben. Auch in die Verteidigung werden angesichts einer möglichen Bedrohung durch Russland zusätzliche Milliarden Euro fließen. Profitieren sollen davon auch sogenannte Heimatschutzkräfte aus Soldatinnen und Soldaten der Reserve. Sie sollen bei einer militärischen Bedrohung kritische Infrastruktur in Deutschland schützen, aber auch die Behörden im Krisenfall unterstützen.
Gleich beginnt die Paradeaufstellung der 11. Heimatschutzkompanie im bayerischen Ingolstadt. Und das lässt Kompaniechef Martin noch üben.
Natürlich klappt nicht alles. Wir sind ja Reservisten. Wir machen das nicht jeden Tag. Wir arbeiten normalerweise 40 Stunden oder weniger pro Woche in einem zivilen Beruf.
Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zu den regulären Einheiten der Bundeswehr. Die Heimatschutzkräfte sind Soldaten auf Abruf. Sie stehen für Aufgaben im Inland bereit. Im Falle von Umweltkatastrophen oder schweren Unglücksfällen leisten die Heimatschützer Amtshilfe, zum Beispiel bei einer Flutkatastrophe. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall sind sie auch bewaffnet. Dann sollen sie im Inland Infrastruktur schützen oder einen Truppeneinsatz von Verbündeten absichern. Einer von 80 Heimatschützern, der heute seinen Dienst offiziell antritt, ist Daniel Ehr. Er hat früher in der Marine gedient, war danach in der Reserve. Jetzt beginnt ein neues Kapitel.
Heimatschutz ist für mich das, was das Wort aussagt, aber nicht begrenzt auf diese Region Ingolstadt, Oberbayern, sondern auf die gesamte Bundesrepublik. Bedeutet für mich im Zweifelsfall, das Land zu schützen.
Zum 1. April wird der Heimatschutz deutlich aufgewertet. Er wird als eigene Division, also als militärischer Großverband, unter dem Dach des Heeres aufgestellt. Dieser Schritt sei sinnvoll, so der bayerische Innenminister.
Wir müssen die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit stärken. Und hierbei neben der militärischen auch die zivile Verteidigung, insbesondere den Bevölkerungsschutz, berücksichtigen.
Der neuen Division Heimatschutz sollen in Zukunft bis zu 20.000 Männer und Frauen angehören. Dazu zählt auch die 11. Heimatschutzkompanie. Die Stellprobe am Morgen hat sich gelohnt. Heute in Ingolstadt ging bei der Paradeaufstellung alles glatt.
Er war Olympiasieger, Weltmeister, einer der ganz Großen in der Geschichte des internationalen Boxsports. George Foreman ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Auch über den Ring hinaus machte er von sich reden. Nach seiner Karriere engagierte er sich als Prediger und wurde Sportkommentator. Sportgeschichte schrieb er allerdings vor allem mit einer Niederlage, 1974 im Kampf gegen Muhammad Ali.
30. Oktober 1974. Die Sportwelt blickt nach Kinshasa, der Hauptstadt der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Die Boxlegenden George Foreman und Muhammad Ali treffen sich zum berühmten Kampf Rumble in the Jungle. Ich glaube, Muhammad Ali und ich haben da etwas für die Welt getan. Saudi-Arabien, China, Japan, ganz Afrika und Europa. Sie alle sind bis in die frühen Morgenstunden aufgeblieben, um diesen einen Kampf zu sehen. Es ist der Boxkampf des Jahrhunderts. Foreman geht als Favorit in den Ring, gilt als unbesiegbar, wird aber in der 8. Runde von Ali auf die Bretter geschickt. Die bitterste Niederlage seines Lebens. Geboren in Marshall im ländlichen Texas, als 5. von 7 Kindern lernte er schnell, sich auf der Straße durchzuschlagen. Vom Schläger zum Boxer, sagte er selbst. Viele Leute haben Angst vor mir. Die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Mexico City 1968, seine Eintrittskarte zur Profikarriere, geehrt vom damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson. Später wird er mit 45 noch einmal Schwergewichtsweltmeister, promoted vom heutigen US-Präsidenten Trump. Der bedauert den Tod Foremans heute, er sei ein großer Kämpfer gewesen. Big George, von Fans verehrt für seine gewaltige Schlagkraft.
Rund 20 Jahre lang spielte er den Alten. Nun ist Rolf Schimpf im Alter von 100 Jahren gestorben. Seine Fälle löste er als Hauptkommissar Leo Kress meist ohne Action und ohne viel Aufhebens. Mit der ZDF-Krimireihe erreichte er nicht nur in Deutschland ein großes Publikum. Auch in vielen anderen Rollen begeisterte er die Menschen. Abschlusstraining heute in Dortmund. Die deutsche Fußballnationalmannschaft macht sich locker für das Rückspiel gegen Italien. Das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League hatte die DFB-Auswahl knapp gewonnen. Nach dem 2:1 in Mailand soll morgen erneut ein Sieg her. Bundestrainer Nagelsmann hielt sich heute bei Fragen zu Taktik und Personal weitgehend bedeckt, machte aber schon mal vor, worauf es ankommt.
So entspannt sieht man den Bundestrainer selten. Unter Julian Nagelsmann spielt Deutschland in der laufenden Nations League besser als jemals zuvor. Feierte in 7 Spielen schon 5 Siege. Das Halbfinale ist zum Greifen nahe.
Es steht über allem, dass wir einfach bereit sind, jedes Spiel gewinnen zu können und auch verstehen, dass mal Dinge passieren, die nicht gut laufen, aber wir trotzdem zurückkommen können. So der Geist, der in der Gruppe entsteht, steht über allem. Und dann freuen wir uns auch, wenn wir ein kleines Turnier nochmal in Deutschland hätten.
Personell sind nur wenige Veränderungen zu erwarten. Leon Goretzka wird natürlich wieder beginnen, das wurde schon heute verraten. Genau wie Oliver Baumann, der am Donnerstag 5 Großchancen der Italiener vereitelte und bis auf Weiteres die Nummer 1 ist.
Naja, ich versuche mich einfach auf die Aufgaben, die mir entgegenkommen im Spiel, zu lösen, bestmöglich zu lösen.
Wobei ihm morgen in Dortmund Nico Schlotterbeck defensiv an die Seite gestellt werden könnte, der in Mailand in der 2. Halbzeit eingewechselt wurde. Gleichzeitig mit Torschütze Tim Kleindienst, der als zentraler Stürmer ebenfalls von Anfang an erwartet wird. Nur eine Pleite aus den letzten 16 Spielen. Julian Nagelsmann und Co. wollen es selbstbewusst angehen.
16 Spiele, nur eine Niederlage ist schön. Kann man sich über die Vergangenheit freuen, aber das Wichtige ist, dass es in der Zukunft ähnlich aussieht.
In 22 Länderspielen gab es in Dortmund nur eine Niederlage gegen Italien im WM-Halbfinale 2006.
Jedes Jahr im Frühling verwandelt sich der Schlosspark im nordfriesischen Husum in ein lilafarbenes Blumenmeer. So auch jetzt, wenn mehr als 4 Millionen Krokusse in voller Blüte stehen. An diesem Wochenende lassen sich die Blumen besonders gut bewundern beim Krokusblütenfest mit viel Sonnenschein. Und wie sonnig es morgen wird, dazu jetzt die Vorhersage für Sonntag, den 23. März.
Von Westeuropa kommt ein Tief zu uns. Damit wird es wechselhafter, wolkenreicher und nasser. Am längsten klar bleibt es in der Nacht im Nordosten. Vor allem im Westen regnet es, mitunter auch kräftiger. Anfangs sind Gewitter dabei. Am Tag viele Wolken, nur zwischendurch Sonne, Schauer, vor allem im Westen und Süden, inklusive einzelner Gewitter. Am freundlichsten ist es an der Ostsee. In der Nacht 11 Grad im Rheinland, im Osten örtlich noch Bodenfrost. Am Tag 7 Grad bei Ostwind auf Rügen, 18 Grad im Ruhrgebiet. Am Montag mehr Wolken als Sonne, einige Schauer sowie Gewitter, vor allem im Nordosten ist es trocken. Am Dienstag Sonne, teilweise dichtere Wolken, im Nordwesten und im Süden Schauer, im Süden auch Gewitter. Am Mittwoch setzt sich im Norden und in der Mitte die Sonne durch.
Heute schon um 21.45 Uhr schauen die Tagesthemen mit Jesse Wellmer auf die Proteste in der Türkei und ob der Oppositionspolitiker İmamoğlu in U-Haft kommt. Und wir erinnern an George Foreman, der nicht nur als Boxer Geschichte schrieb. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.